wenn ihr häufiger in die Lukas-Gemeinde kommt, dann denkt, hättet ihr jetzt eigentlich den Beginn eines sogenannten Lobpreisblockes erwartet. Heute machen wir das mal ein bisschen anders. Heute mischen wir mal Predigt und Lobpreis. Ist quasi eine Lobpreispredigt oder ein Predigtlobpreis. Ich werde immer so ein paar Aspekte sagen, die mir wichtig sind und dann wird ein Lied passend dazu gespielt, aber das erkläre ich noch, worum es genau geht. Also, wir waren ja letzte Woche auf Gemeindefreizeit, 350 bis 400 Leute, und was natürlich wirklich schön war, gerade so nach Corona-Zeit, das ist ja nicht die ganze Gemeinde, aber so ein Großteil der Gemeinde mal wieder so auf einem Ort so zusammen war, das war total schön. Was mich dann immer so begeistert ist, wie vielfältig die Gemeinde ist, eben aus unterschiedlichen Kulturen, jung und alt, und was ich auch immer sehr cool finde, ist, dass da Leute sind, die eben schon 50, 60 Jahre in dieser Gemeinde sind und dabei waren, und Leute, die eben ganz neu irgendwie mal so reinschnuppern. Süß ist immer, die Leute zu sehen, für das allererste Gemeindefreizeit ist und die überhaupt keine Ahnung haben, was sich dahinter verbirgt, und nach so ein, zwei Tagen sich Orientierung dann aber in der Regel auch total begeistert waren. Und was dann natürlich auch auffällt, dass wir alle so an unterschiedlichen Orten sind mit unserem, auf unserem Weg mit Gott, und dass auch unsere Gottesbeziehung sehr unterschiedlich ist. Und da ist mir nochmal so aufgefallen, dass jeder von uns, jede von uns irgendwie einen Aspekt oder ein paar Aspekte hat von Gott, wo wir vielleicht so den natürlichen Zugang zu haben. Oft haben wir auch so einen Einstieg in unseren Glauben, an den christlichen Glauben, weil ein Aspekt Gottes uns irgendwie anspricht, irgendwie einlädt, uns irgendwie hilft. Und dann gibt's so andere Aspekte, die sind uns erst fremd und die entdecken wir dann erst so im Laufe der Zeit. Und ich habe heute mal vier Aspekte von Gott rausgegriffen. Das ist Gott als Schöpfer, Gott als Retter, Gott als König und Gott als Vater. Und die wollen wir uns mal miteinander anschauen. Und ich möchte jede und jeden von uns hier heute einladen, nochmal so zu prüfen und zu sagen, okay, wo stehe ich eigentlich in dem Aspekt bei Gott? Wie weit habe ich das schon begriffen? Wie weit ist das positiv für mich besetzt? Welchen Aspekt habe ich aber vielleicht auch noch nicht akzeptiert? Und deswegen heißt die Predigt, hat den Titel, warum sich alle Menschen mehrmals bekehren müssen. Also sich sozusagen zu den verschiedenen Aspekten Gottes zuwenden müssen, das so in Anspruch nehmen. Und eben heute die Frage, vielleicht, wo muss ich mich nochmal ganz bewusst zu Gott wenden? Vielleicht auch anders, auch so, wo bin ich eigentlich noch nicht bekehrt? Auf welchem Aspekt ist eigentlich, liegt bei mir quasi noch brach? Kurze Erklärung zu dem Wort bekehren. Was heißt bekehren? Biblisch ist das ein Ausdruck, der praktisch einen tiefen Sinneswandel beschreibt oder ein grundsätzliches Umdenken. Man könnte von einer Neuorientierung sprechen, von einem Paradigmenwechsel. So ein bisschen wie in der Politik, da wird ja dann vorher auch immer alle möglichen Sachen versprochen, was sich denn alles grundsätzlich ändert und so. Und dann merkt man dann doch oft, dass sich dann doch nicht so viel ändert, weil vielleicht so einfach die Grundkultur dann doch gleich bleibt oder Personal oder gewisse Strukturen sich nicht ändern. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr für uns Christen, dass wir irgendwie so einen Anfang machen mit Jesus, mit Gott in einem Aspekt. Und dass das dann aber irgendwie in Stocken gerät, weil wir im Grunde nicht, ich sag mal, 360 Grad vollständig bekehrt sind. Ein Vers, der das sehr gut beschreibt, ist 1. Thessalonicher 1,9, ein Vers aus dem Neuen Testament. Da wird Folgendes gesagt: Die Leute erzählen, das ist eben über eine Gemeinde damals in Griechenland, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt haben, um ihm zu dienen. Das beschreibt einfach sehr kurz das, worum es mir heute geht. Bekehrung bedeutet immer zwei Bewegungen. Du warst in eine Richtung unterwegs, du hast irgendwelche Götzen, das sind so die Dinge, die dir am allerwichtigsten sind. Wenn du ganz ehrlich bist, das sind die Dinge, die letztlich dich prägen, die das letzte Wort haben bei deinem Entscheidung und bei deinem Lebensstil. Das kann deine Unabhängigkeit sein, das kann dein Wunsch nach Bedürfnisbefriedigung sein, das kann deine Selbstbestimmung sein, das kann Geld, Arbeit, Familie, kann alles sein, was wichtiger ist als Gott, das nennt die Bibel Götzen. Und von denen sollst du dich wegwenden und dann eben zu Gott wenden, aber da steht auch, wie um Gott zu dienen, das ist ganz wichtig. Also vielleicht mit heutiger Sprache ausgedrückt, sich zu Gott wenden, um dich dann Gott, dein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Zur Bekehrung gehört diese Grunderkenntnis, diese Grundentscheidung, okay Gott, ich bin jetzt für dich da in dem Sinne, dass ich nicht möchte, dass du mir hilfst, dass ich groß rauskomme und dass alle meine Bedürfnisse befriedigt werden, sondern dass ich mir wünsche, dass du groß rauskommst und dass ich dir eine Freude mache. Das steckt dahinter und das ist natürlich mega cool, würde mich riesig freuen, wenn man so über die Lukas-Gemeinde reden würde. Dass sie sagen, hey, das sind Leute, denen war vorher alles andere irgendwie wichtiger, aber jetzt hat man so den Eindruck, die sind irgendwie so ganz bei Gott und bei Jesus gelandet. Genau, und ich werde eben über diese vier Aspekte sprechen. Und jeweils so nach, jetzt war so die Einleitung, jetzt kommt so jeweils 5 Minuten vielleicht Predigt und dann kommt eben ein Lied und dieses Lied ist eben nicht, um euch so ein bisschen so, was soll ich sagen, so ein bisschen wieder aufzulockern oder um euch so ein bisschen die Konzentration aufrecht zu halten oder dass ihr so ein bisschen euch bewegt, passt jetzt ja auch, dann wird man kalt und so und dann könnt ihr jetzt jedes Mal aufstehen und dann werdet ihr so ein bisschen warm, das sind alles so Nebeneffekte vielleicht der Lieder, aber heute sind die Lieder wirklich als Gebete gedacht, als eine Möglichkeit für euch zu sagen, okay, diesen Aspekt Gottes, den ergreife ich heute nochmal, da wende ich mich ganz bewusst Gott zu. Also, erste Bewegung, als Geschöpf sich zum Schöpfer hinwenden. Also sich als Geschöpf zum Schöpfer hinwenden. Menschen, die an Gott als Schöpfer glauben, gibt es jetzt in Berlin nicht ganz so reiche, aber die gibt es durchaus noch auf der Welt. Das findet man häufig noch bei älteren Menschen, die irgendwie noch in Kinderzeiten oder so mit Kirche zu tun hatten. Das findet man in ländlichen Gebieten, auch in Deutschland, oft noch so in den evangelischen und katholischen Landeskirchen. Das ist ja oft so, die haben mit Jesus irgendwie so ein bisschen ihre Schwierigkeiten oder haben sie nicht so Bezug zu. Aber zu Gott als Schöpfer, das ist ihnen sehr präsent, das ist ihnen sehr real, das ist ihnen auch sehr wichtig. Juden und Moslems würden auch natürlich sagen, klar, Gott ist Schöpfer. Und das bedeutet als Konsequenz, dass sie so eine Grundehrfurcht vor Gott haben, dass sie Gott danken, vielleicht auch ab und zu mal beten, vielleicht vor dem Essen oder bei Krisen oder so. Und das sind in der Regel Menschen, die sich bemühen, ein anständiges Leben zu führen, gute Bürger zu sein. Wie gesagt, in Berlin findet man jetzt nicht ganz so viele davon. Das hat damit zu tun mit Berlin, natürlich geprägt vom Atheismus, geprägt von einer Säkularisierung. Atheismus bedeutet, dass Menschen eben auch so vielleicht so philosophische, intellektuelle Vorbehalte Gott gegenüber haben, überhaupt der Existenz Gottes gegenüber. Säkularisierung bedeutet, dass Gott einfach irrelevant ist. Also das hat irgendwie einfach nichts mit dem Leben zu tun. Man kommt einfach ohne Gott genauso gut klar wie mit ihm. Dann kann man es auch lassen. Aber diese Vorbehalte möchte ich nicht anschauen heute, sondern eher diese Vorbehalte dem Schöpfer gegenüber bei Menschen, die eigentlich der Existenz Gottes positiv gegenüber eingestellt sind. Vielleicht auch Menschen, die sagen, ich bin eigentlich auch Christ. Auch durchaus Menschen hier in der Lukas-Gemeinde. Was meine ich mit dieser Bekehrung als Geschöpf zum Schöpfer, die wir alle machen müssen, weil wir sind alle Gottes Geschöpfe. Es ist so ein prinzipielles Ringen mit der Tatsache, es gibt einen Gott und du bist es nicht. Es ist dieses Ringen mit Dingen in dieser Welt, die aus unserer Sicht einfach falsch laufen und mit dieser ganzen Liste von Warum-Fragen, warum hat Gott die Welt so gemacht, wie sie ist? Warum hat Gott die Menschen überhaupt mit einer Fähigkeit gemacht, sich frei entscheiden zu können oder selbstständig zumindest Entscheidungen treffen zu können. Warum hat er es denn so gemacht, dass diese Entscheidung, weil Entscheidungen zu haben ist ja eigentlich ganz nett, warum hat er es so gemacht, dass die so katastrophale Auswirkungen haben können, dass richtig viel Leid entsteht, dass Elend entsteht, dass die Leute sterben. Und die Frage ist, hätte Gott das nicht alles auch ganz anders machen können? Hätte Gott das nicht eigentlich ganz anders machen müssen? Und einerseits sind diese Fragen völlig okay, weil Gott hat uns so geschaffen in seinem Bild und wir sind fähig, über Dinge nachzudenken. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir ihn fragen, dass wir versuchen, die Dinge zu verstehen. Und in diesem Aspekt soll dieses Fragen auch weitergehen. Und bei mir geht es weiter, natürlich mit Sicherheit, bis ich sterbe. Problematisch ist allerdings diese innere Vorwurfshaltung, die manche Menschen haben und die sich bei manchen Menschen, auch in der Lukasgemeinde, geradezu verfestigt hat. Es ist so, man drückt es oft nicht so aus und man traut es sich nicht so zu sagen, aber innerlich hört es sich so an: Gott, du hättest es anders, du hättest es besser machen sollen. Wenn ich Gott wäre, ich hätte das irgendwie besser gelöst, alles. Diese Frage wird auch im Neuen Testament aufgegriffen, bei Paulus in Römer 9 hört sich das folgendermaßen an. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat: Warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen? Eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck? Herausfordernde Worte für uns, oder? Die wir so kompetent sind, die wir gewohnt sind, unser Leben selbst zu bestimmen. Das äußert sich oft so, dass ich sage, ich bin eigentlich frustriert und ärgerlich auf Gott als Schöpfer und ich habe überhaupt keine Lust, Gott zu danken, mich ihm anzuvertrauen. Der Vorwurf lautet dann so: Gott, du hast deinen Job als Schöpfer nicht gut gemacht. Da kannst du von mir als Geschöpf nicht erwarten, dass ich mich zu dir hinwende im Vertrauen und im Gehorsam. Und interessanterweise ist diese Haltung gerade in Freikirchen, in den sogenannten Evangelikalen, bei den Charismatikern relativ weit verbreitet. Es ist eine innere Anspruchshaltung Gott gegenüber, es ist eine innere Vorwurfshaltung Gott gegenüber, die in anderen Religionen, auch in anderen christlichen Kreisen nicht so verbreitet ist wie bei uns. Jetzt die Frage: Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, uns neu wieder zu Gott als Schöpfer ganz basic, ganz fundamental zu sagen: Okay, das ist nicht meine Welt hier, sondern das ist deine. Das kann man ganz einfach, nur das Herz da so hinzukriegen, ist nicht ganz so einfach, aber es läuft daraus hinaus, dass wir immer mal wieder das so ausdrücken. Ich will dir sagen, du bist gut und du machst es richtig. Ich will zutiefst akzeptieren, dass ich als Geschöpf begrenzt bin und ich werde dich nicht immer verstehen. Und ich will auch akzeptieren, dass du nicht in der Pflicht bist, mir alles zu erklären. Du hast eine gewisse Freiheit als Gott. Du musst dich nicht von mir rechtfertigen. Und ich will lernen, dankbar zu sein. In allem Schönen, aber auch in allem Herausfordernden. Ein schöner Vers in Offenbarung 4, Vers 11, der vielleicht auch helfen kann, wenn man den immer mal wieder so betet oder auch singt. Da steht: Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Und die Begründung: Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest. Sie sind da und durch dich wurden sie geschaffen. So sieht eine Grundbekehrung zum Schöpfer aus. Ich möchte euch einladen, ihr könnt gerne aufstehen dazu, jetzt das folgende Lied so zu singen, was eigentlich ein wirklich gutes Lied ist, sehr schön diese Bekehrung zum Schöpfer ausdrückt. Herzliche Einladung dazu.
Schöpfung von Anfang an noch vor dem Beginn unserer Zeit. Bevor etwas da war, sprachst du zu der Nacht, das Wunder des Lichts kam geeint. Du sprichst ein Wort, Milliarden Galaxien sind geboren, denn der Atem deiner Worte gibt die Form. Wenn die Sterne dich anbeten, dann auch ich. Ich entdeck dein Herz in allem, was du schufst. Jeder Stern, der strahlt, ein Zeichen deiner Gunst. Wenn die Schöpfung dir dein Lob singt, dann auch ich. Versprechen. Du sprichst nicht umsonst, kein Laut deiner Lippen ist leer. Hast du erst gesprochen, gehorchen Natur und Wissenschaft deinem Ruf stets. Du sprichst ein Wort, Milliarden Kreaturen atmen dann, entfalten sich genau nach deinem Plan. Wenn das alles dich verkörpert, dann auch ich. Ich entdeck dein Herz in allem, was du sagst. Selbst das Himmelszelt hast du mit uns gemacht. Wenn die Schöpfung dir gehorcht, ja dann auch ich. Dein Wort, Milliarden Naturen atmen, entfalten sich genau nach deinem Plan. Wenn wenn das alles dich verkörpert, dann auch ich. Ich entdeck dein Herz in allem, was du sagst. Selbst das Himmelszelt hast du mit Gunst bemalt. Wenn die Schöpfung dir gehorcht, ja, dann auch ich.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es geht euch da so wie mir. Für mich ist es so wichtig, wenn ich mal wegschaue von mir selbst. Ich mal wegschaue so von, wie geht's mir eigentlich und wo stehe ich eigentlich und wie weit bin ich jetzt und wie auch immer. Das kann man christlich machen, kann man nicht christlich machen, diese Selbstnabelschau. Und dann mal zu sehen, wir sind eingeladen in dieses große, in diese große Schöpfung, unseren Platz da einzunehmen und mal einfach Gott die Ehre zu geben. Das tut so gut. Und genauso gut tut es, denn nicht nur in der Schöpfung, sondern auch ganz bewusst in Gottes Heilsgeschichte, in seinem Volk, was er einfach sammelt über seit Jahrtausenden in allen Völkern und allen Kulturen. Und da kommen wir zu dem zweiten Aspekt, dass wir uns als Sünder zu unserem Retter hinwenden müssen. Und das dürfte jetzt für die meisten von euch keine Überraschung sein, denn das ist so ziemlich das Spezialgebiet von uns Freikirchen. Darauf sind wir spezialisiert. Hier geht es um Jesus. Da ist der Name schon Programm. Jesus bedeutet nämlich auf Deutsch Gott rettet oder Gott ist Rettung und Jesus ist der Retter. Da geht es darum, das, was wir immer wieder sagen in tausend verschiedenen Arten und Formen. Jesus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Hier begegnet uns Gott nochmal in dem Aspekt der Schöpfer, dass er nicht nur Schöpfer ist, sondern er ist auch der Richter. Ist derjenige, der einen Anspruch auf unser Leben hat, dem wir uns gegenüber verantworten müssen, was wir denn mit unserem Leben getan haben. Und da eben die Realisierung, wow, in manchen Dingen habe ich es echt vergeigt. Und die Konsequenz des Vergeigens oder des Jesus Retters und dass wir uns dem hinwenden müssen, wird in ganz vielen Versen beschrieben. Ich habe mal einen rausgepickt aus dem Neuen Testament, Römer 6, 23. Denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Harter Ausdruck. Also es zeigt, da gibt es eine Macht, eine zerstörerische Macht in unserem Leben, etwas, was uns von Gott trennt. Und in manchen Aspekten sind wir da versklavt, heißt das, sind wir ausgeliefert. Und die Konsequenz davon ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist das, was wir dann entdecken mit großer Begeisterung, mit großem Staunen, dass Jesus eben an meiner Stelle am Kreuz gestorben ist. Wir sprechen da von dem großen Tausch. Jesus nimmt meinen Tod auf sich und ich empfange sein Leben. Das ist etwas, was man nach und nach wirklich nur so entdeckt, was da alles mit gemeint ist. Und das ist absolut faszinierend. Aber es hat auch diese andere Aspekt, nicht nur der Dankbarkeit, der Faszination, sondern auch der Notwendigkeit. Das bedeutet, wenn du nicht das in Anspruch nimmst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, dann bleibst du halt im Tod, in all seinen Auswirkungen. Erstmal natürlich biologisch, ne? Bei uns tickt irgendwie die Uhr und dann sterben wir, und geistlich aber auch ewig getrennt von Gott zu sein. Und auch dieser Aspekt ist natürlich sehr schwer für uns, kompetente, selbstständige, gut gebildete Westeuropäer so anzuerkennen, weil es hat beinhaltet so ein recht radikales Eingeständnis unseres Versagens, unserer Hilflosigkeit, unserer totalen Abhängigkeit von außen. Bereiche, wo wir uns nicht mehr selber helfen können. Total unangenehm für uns. Aber auch diese Bekehrung zum Retter. Es ist eine ganz große Einladung Gottes, unser Leben zu erneuern, unser Leben frei zu machen. Und zu dieser Bekehrungs- oder Hinwendung gehören verschiedene Schritte. Einer davon ist Reue. Es tut dir aufrichtig leid, was du getan hast und welchen Schaden du angerichtet hast. Nur so nebenbei, früher war das oft so das Einstiegstor in den christlichen Glauben, das ist gar nicht mehr so. Viele sind heute länger unterwegs und der Heilige Geist muss Jahre wirken, bis sie das überhaupt erleben und kapieren. Oh wow, dieses Ausmaß hat das. Und deswegen ist mir auch wichtig, ist mir fast egal, wo wir einsteigen. Wichtig ist nur, dass wir Gott erlauben, dass wir sozusagen die ganze Runde machen, dass wir ganz bei Gott landen. Zweiter Punkt ist eben die Bitte um Vergebung und die Annahme der Vergebung. Beides gehört zusammen. Nur bitten und nie darauf zu vertrauen, dass das dann auch gilt, dass Gott einem wirklich vergeben hat, bringt auch nichts. Also Bitte um Vergebung und Annahme der Vergebung. Bekannter Bibelvers, einfach wichtig, den müsst ihr alle auswendig haben, das müsst ihr einfach wissen. 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden eingestehen, dann zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jenem begangenen Unrecht. Und dann gehört auch noch dazu, dass wenn man merkt, das ist daneben, dann kommt auch dann irgendwann wie selbstverständlich die Bitte, dass der Heilige Geist so in uns wirkt, dass wir auch verändert werden. Dass wir das, was nicht gut ist, nicht immer endlos wiederholen müssen. Das ist der zweite Aspekt, die Einladung, dass wir uns als Sünder, als diejenige, die das, was Gott uns anvertraut hat als Schöpfer, teilweise missbraucht haben, falsch eingesetzt haben, sodass er nicht geehrt wurde, dass Menschen verletzt wurden, dass seine Schöpfung irgendwie ruiniert wurde, das einzugestehen und um Vergebung zu bitten. Noch, das wollen wir jetzt in anderthalb Liedern tun. Herzliche Einladung dazu, wieder aufzustehen und das zu eurem Gebet zu machen.
Gott der Errettung, jagst meinem Herz nach durch all meinen Irrtum und Stolz. Auf dem Hügel erschaffe das Licht dieser Welt, im Dunkeln dem Tod ausgesetzt. Thank you. einst trennte, zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir. Die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung lebt. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, verkündet, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Mit lauter Stimme hast du verkündet, we'll be right back.
gerade von der Freiheit gesprochen. Das ist eine gute Überleitung zu dem nächsten Aspekt Gottes, obwohl uns das vielleicht anfangs gar nicht so auffällt, weil es die dritte Bekehrung, die dritte Hinwendung zu Gott ist, zu Gott oder zu Jesus als König, und zwar als Bürger oder Untertan zum König, oder ein ähnliches Bild auch ist als Knecht oder Magd zu seinem oder ihrem Herrn. Dass Jesus auch König ist, das haben wahrscheinlich alle irgendwie schon mitbekommen, die ein bisschen länger in die Lukasgemeinde kommen. Das ist auch ein beliebtes Thema so in den Liedern. Aber da wir in einer Demokratie leben, ist uns das Konzept doch relativ fremd, einer Königsherrschaft. Und wir singen das so, aber was das wirklich bedeutet, ist uns, glaube ich, nicht ganz klar. Und wir ziehen manchmal so falsche Schlüsse daraus. Was damit gemeint ist, wird gleich am Anfang von Jesu Zeit auf Erden, so wie das bei Markus beschrieben wird, im Markus-Evangelium, gut, manchen wird erst noch so die Geburt und so weiter, aber dann, als er erwachsener Mann war, als er dann loszog zu predigen, fing er gleich so an. Steht in Markus 1,15, Jesus sagt, es ist jetzt soweit, die Herrschaft Gottes ist nah. Ändert eure Einstellung und glaubt an das Evangelium. Also es ist jetzt soweit, kann auch sagen, das Reich Gottes ist angebrochen, wie dadurch, dass ich jetzt als König dieses Reiches praktisch da bin. Und Reich Gottes bedeutet eben auch Herrschaft Gottes. Und in der Regel gab es damals keine Gewaltenteilung, also ein König hatte wirklich sehr viel Macht. Ne? Oberster Richter, oberster Gesetzgeber, oberster Heeresführer letztlich. Und es bedeutet auch, dass der König die Gesetze bestimmt, die in seinem Land gelten und galten. Und dass nun der König kommt und seine Herrschaft ausrichtet, war nicht für alle eine gute Nachricht, sondern für wen war das gar nicht so eine gute Nachricht? Nämlich für die Rebellen, für diejenigen, die diese Herrschaft des Königs nicht akzeptieren wollen, für diejenigen von uns, die wir lieber nach unseren eigenen Gesetzen, unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen leben. War das eine ziemlich herausfordernde Ansage, und deswegen beginnt auch, und dann steht das auch ganz deutlich, deswegen kehrt erstmal um, wendet euch zu Gott in dem Sinne, dass ihr erstmal Jesus als Retter braucht. Bekennt eure Gesetzesüberträgung, wendet euch zu Gott als Retter erst, und dann wird aus dieser Königsherrschaft Jesu eine frohe Botschaft, eine gute Botschaft, nämlich für all diejenigen, die diese Herrschaft Jesu in ihrem Leben bejahen, die sich das wünschen, dass sie sagen, jawohl, es ist großartig, nach deinen Vorstellungen mein Leben zu gestalten. Und die entdecken dann nach und nach, dass nicht Anstrengung und Verzicht die Hauptaspekte dieses Lebens sind, obwohl die auch dazugehören, aber dass es eigentlich geht um Freiheit und um Frieden, in diesem Reich zu leben. Und wie gesagt, ein ganz entsprechendes Bild mit der gleichen Logik ist, dass wir oft als Knechte, Sklaven steht da eigentlich, aber da denken wir immer an die Sklaven so in USA und so, so war das damals nicht, aber Sklaven, Knechte, das war also unterstes Angestelltenverhältnis ohne eigene Selbstbestimmung, 0,0. Und das ist hart für uns. Das ist hart für uns, die wir einfach so unsere Unabhängigkeit und unsere Selbstbestimmung einfach wertschätzen in dieser Kultur. Wie bekehrt man sich zum König? Na, wenn du das Vaterunser regelmäßig betest, dann tust du das hoffentlich in Zukunft noch bewusster. Wenn du nämlich sagst, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann meinst du eigentlich genau das. Und vielleicht denkst du jetzt einfach mit, und zwar in allen Lebensbereichen. Nicht nur irgendwie, ja, könnte sein, schön, so vielleicht auch in meinem religiösen Leben irgendwie, dein Reich und dein Wille. Nee, in jedem deiner Lebensbereiche, jedes Thema, was dir gerade durch den Kopf kommt. Mir ist aufgefallen über die Jahre der Nachfolge und auch natürlich mit dem Kontakt mit den verschiedensten Leuten, dass wir auch ein Ja sagen müssen, uns bekehren müssen zu dem Grad der Konkretisierung der Gesetzgebung. Was meine ich damit? Ich möchte mal ein Beispiel geben. Wir haben ja auch in Deutschland verschiedene Arten von Gesetze und die sind verschieden konkret. Die Verkehrsregelung, ne, die Gesetze sind ziemlich konkret. Ne, wenn da steht 30, ne, und dann geblitzt wird, kannst du ja sagen, zu Freundchen hier, Polizist, ne, die Straße war frei, was willst du denn? Dann bist du bis 70 durchgefahren, ist doch nichts passiert, ist doch alles in Ordnung. Nee, es gilt da nicht. Ne. Die Verkehrsregelung ist sehr detailliert, wird genau gesagt, was du darfst und was du nicht darfst. Ein anderer Bereich, der noch wichtiger eigentlich ist, zum Beispiel das Thema Kinderschutz. Na, was müssen Familien, was müssen Eltern leisten, dass Kinder keinen Schaden nehmen? Da wird den Eltern nicht ganz genau die Ernährung vorgeschrieben und die Medienzeiten und was weiß ich, aber natürlich so grobe Prinzipien, wo der Staat einfach aufpassen, hey, das muss eigentlich laufen, damit ein Kind halbwegs sicher ist. Und Gottes Offenbarung seines Willens hat eben manchmal etwas sehr Konkretes. Und es ist denjenigen von uns, die eher freiheitsliebend sind, die sich auch in der Nachfolge sehr gerne selbstbestimmt sind, die reiben sich daran, dass die Bibel manchmal einfach konkret ist und nicht viel Interpretationsspielraum lässt. Und da muss man irgendwann akzeptieren, dass das so ist. Genauso gibt es aber auch in der Bibel einfach Bereiche, die nicht genau reguliert sind. Da kriegt man Prinzipien an die Hand, gewisse Grundansätze Gottes. Und das ist sehr schwer zu ertragen für diejenigen unter uns, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, die eher ängstlich sind und die so geprägt sind, dass sie immer alles richtig machen wollen. Die leiden dann daran, dass Gott nicht sagt, hör mal, das musst du machen. Und Gott sagt immer so, nee, das ist deine Entscheidung, mach einfach mal. Kriegen die total die Krise. Und je nachdem, von wo wir kommen, die Bekehrung zum König bedeutet, ich sag ja zu dem Grad, wie Gott sich offenbart. Und je nachdem, von wo du kommst, musst du lernen, den Grad der Konkretisierung zu akzeptieren und zu feiern und sagen, oh Gott, das fällt mir von meiner Persönlichkeit total schwer. Aber ich will lernen, da wirklich darauf zu vertrauen, dass so wie du es gesagt hast, genau richtig ist. Am Ende hat Matthias Claudius das sehr schön zusammengepasst, worum geht's bei diesem Thema der Herrschaft Jesu, der Herrschaft Gottes in unserem Leben. Er hat mal gesagt, nicht der ist recht frei, der tun kann, was er will, sondern der tun will und kann, was er tun soll. Es ist eine Frucht der Bekehrung, des Wirken des Heiligen Geistes, dass wir nach und nach dazu kommen, nicht nur zu sagen, oh, da ist irgendwas und Gott scheint das wichtig zu sein, ich mag das aber nicht und oh, dann macht man es vielleicht erstmal Zähneknirschen oder so, sondern irgendwann dahin zu kommen, zu entdecken, das ist richtig gut und ich will das auch so leben können und dann zu merken, dass Gott einen durch den Heiligen Geist dazu befähigt. Gott als König, singen wir jetzt, antworten wir jetzt in dem folgenden Lied. Herzliche Einladung dazu.
Sind dir gleich, Lamm und Löwe.
Schließlich die Einladung, uns als seine Kinder ganz bewusst zu Gott als Vater zuzuwenden, hinzuwenden. Das ist auch sehr eng verbunden mit dem Aspekt, dass Jesus unser Retter ist. Es ist auch ein gewisser Automatismus eigentlich. In Johannes 1, Vers 12 steht, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also wenn wir das angenommen haben, was Jesus für uns getan hat, dann sind wir quasi automatisch in Gottes Familie adoptiert, dann sind wir Gottes Kinder. Und natürlich hat dieses Thema einerseits so eine seelsorgerliche Komponente, wenn der irdische Vater eben sehr problematisch ist, dann dauert das oft Jahre, bis man so das Gottesbild so weit reinigt, beziehungsweise so weit geheilt wird von den Aspekten des irdischen Vaters, dass man so denkt, ah, der himmlische Vater ist ja wirklich ganz anders und auf den kann ich mich einlassen, dem kann ich vertrauen. Das kann Jahre der Heilung brauchen. Aber mir geht's heute um einen anderen Aspekt und der ist mir erst vor kurzem selber aufgefallen. Das hat mal jemand so gesagt irgendwie und habe ich so, Und jetzt weiß ich, was die Person so meinte. Und zwar habe ich das wahrscheinlich nur verstanden, weil ich jetzt eben auch zwei erwachsene Töchter habe oder zumindest relativ erwachsen. Zumindest wohnen sie gerade nicht mehr in Berlin. Die eine studiert, die andere macht ein freiwilliges soziales Jahr, relativ weit weg jeweils von Berlin. Und da habe ich so gemerkt, dass die sich natürlich im Laufe der Jahre sehr verändert haben. So, wenn die Kinder klein sind, ist es natürlich so ein ganz selbstverständlich auch angemessenes Abhängigkeitsverhältnis von Kindern zu den Eltern und der Pubertät und so, die werden ja dann immer selbstständiger und machen dann so ihre eigenen Schritte und ihre eigenen Entscheidungen. Und ich habe so gemerkt, dass ich als Vater, natürlich längst nicht so perfekt und gut wie der himmlische Vater, aber dass ich als Vater so relativ konstant bin mit meiner Zuneigung und Liebe zu meinen Kindern. Die sind jetzt einfach da und ich bin der Papa und so. Und mein Herz gehört denen einfach und mein Lebensglück ist einfach an ihr so gebunden und ich tue alles, damit es denen gut geht. Und das war aber einmal relativ konstant über die Jahre und ist auch jetzt noch so. Aber ich merke natürlich, dass die als Erwachsene jetzt die Freiheit haben, sich zu entscheiden, wie sie das Verhältnis zu ihrem Vater gestalten wollen. Wollen sie zu der körperlichen, zu der räumlichen Distanz und zu der großen Unabhängigkeit entscheiden sie sich, auch innerlich einfach mehr auf Distanz zu gehen zu ihrem Vater? Können sie ja. Oder leben sie natürlich ihr eigenes Leben, aber entscheiden sie sich vielleicht neu für mich als Vater, für uns als Eltern und sagen, ich will dennoch auch in Zukunft eine Beziehung der Liebe und des Vertrauens und des gegenseitigen Miteinander und des Wohlwollens zu meinen Eltern gestalten. Und da habe ich so gemerkt, dass es auch bei mir oft so ist, dass ich Gottes Vater liebe, dafür bin ich auch einerseits total dankbar, das hat etwas so ganz Selbstverständliches und Natürliches. Gott ist der liebende Vater, damit lebe ich, das ist so eine Sicherheit in meinem Leben, das gibt so eine Grunddankbarkeit. Aber ich habe gemerkt, dass es doch wichtig ist, auch für mich, mich noch manchmal ganz bewusst Gott als Vater hinzuwenden und nochmal mir bewusst zu machen, wie groß seine Liebe zu mir ist, wie wunderbar es ist, dass er wirklich immer mit offenen Armen auf mich wartet, dass er auch nicht nur so ein neutraler Coach ist, der mir dann so ein bisschen hilft und so, sondern wirklich ein Vater, der einfach sein Kind liebt. Egal, was passiert. Und ich glaube, auch für manche von uns ist es, glaube ich, eine wichtige Bekehrung, eine richtige Hinwendung, etwas bewusst zu machen. Nicht nur, ja, Gott ist auch mein Vater, sondern bewusst das so in Anspruch zu nehmen, sich daran zu freuen, dadurch ermutigt zu werden, dadurch zur Ruhe zu kommen, diese Liebe wieder neu zu spüren. Und das wird auch eben ganz wunderbar in dem nächsten Lied ausgedrückt. Herzliche Einladung dazu, nochmal so aufzustehen und ja, das vielleicht so mitzusingen, sich bewusst auch Gott als Vater so zuzuwenden.
It's who I am. You're a good, good father.
Ja, allmächtiger Gott, das wollen wir jetzt hier nochmal erst abschließend zu sagen. Du bist vollkommen in all deinen Wegen. Du bist auch vollkommen in all den verschiedenen Aspekten, die wir uns heute angeguckt haben. In allem, was du bist, bist du nicht nur etwas oder ein bisschen oder fast, sondern du bist vollkommen. Du bist der vollkommene Gott. Du bist genau der, den wir brauchen. Keine Situation in unserem Leben, kein Ort, wo wir uns befinden können, sei es örtlich, äußerlich oder innerlich, gedanklich, gefühlsmäßig, wo du nicht da bist und wo du nicht die Antwort bist und wo du nicht einfach den nächsten Schritt zeigst auf diesem Weg nach Hause zu dir, auf dem Weg der Heilung, der Freisetzung, der Erneuerung, aber eben auch der Annahme, des Trostes, des einfach Dabeiseins. Und dafür danken wir von ganzem Herzen. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt für alle, für uns, für jeden und jede von uns, dass du diesen Aspekt, der jetzt heute einfach wichtig war, Heiliger Geist, dass du nimmst, dass du es vertiefst, dass du nicht zulässt, dass es in der nächsten Woche so abgeschüttelt wird, verschütt geht, sondern dass das kräftig wird, dass sich das durchsetzt, dass es real wird. Herr Jesus, wir preisen dich für deinen umfassenden Sieg. Hab du Dank dafür. Amen.